Herzlich willkommen
bei der legendären Ruhreule.
Ein 30 Episoden starker Podcast
aus Frontenberg-Ruhr
mit beeindruckenden Gästen
über spannende Themen
mit Rebecca Becker
und Seba Beber. Jetzt kommt die Folge mit
Frank Neidert.
Frank Neidert, Theater ohne Rahmen.
Ja, was das wohl bedeutet?
Was denn?
Ja, das mit dem Rahmen.
Ah, weißt du's?
Naja, ich werde es gleich lernen.
Und was lernst du heute noch?
Ganz viel über Kultur und Theater hier in Frontenberg.
Ja, beeindruckend, wie die das machen. Stück auswählen, Bühnenbau, Proben, Texte lernen, Regie.
Ja, und dann noch das ganze Vereinshandwerk drumherum mit General, Voll, Oberversammlung und dem ganzen Kram.
Weißt du was?
Ja, was denn?
Ich war sogar mal da.
Ja.
Also bei einer Vorstellung.
Ja.
Und dann hatte ich Albträume.
Aha, und?
Ja, ich war noch klein und das war so ein intensiver Krimi mit Agatha Christie.
Ja, okay. Ja, passiert. Du siehst irgendwie, können wir weitermachen?
Ja, jetzt bin ich groß.
Okay, dann erzähl doch mal was zu Frank Neidert.
Logo. Also Frank ist derzeit 53 Jahre alt und wohnt seit seiner Geburt in Frontenberg.
In Westig, oder?
Ja, er lebt da mit Frau und seine zwei Kinder sind inzwischen schon ausgezogen. Über eine Ausbildung zum Krankenpfleger ist er zum Leiter der Dialyseabteilung im christlichen Klinikum Unna Mitte geworden. Außerdem ist er sehr, sehr viel ehrenamtlich unterwegs.
Jo, katholische Gemeinde, Fahrradkirche in Westig, Theater ohne Rahmen und.
Darüber hinaus fährt er gerne Fahrrad und hat seit 30 Jahren eine Dauerkarte beim
BVB.
Genau.
Und damit?
Hals und Beinbruch für die neue Episode Ruhreule.
Vorhang auf. Ja, bei mir sitzt Frank Neidert. Wer hätte das gedacht? Der große Frank Neidert von Theater ohne Rahmen. Und Frank, ich habe mich gefragt, wenn ihr so eine Probe hattet, was bleibt da öfter auf der Bühne zurück? Reste der Requisiten oder Nerven des Ensembles?
Es kommt auf die Phase an, in der wir uns befinden. Also je näher man zu den Aufführungen rückt, sind es eher die Nerven. Da gibt es tatsächlich auch Phasen, wo wir dann alle ein bisschen dünnhäutiger werden oder die Lunte ein bisschen kürzer wird, weil einfach so der Druck steigt.
Ah, ja.
Auch nach 30 Jahren noch ist man immer wieder gespannt, wie kommt das Stück an? Werden die Leute sich amüsieren? Werden die Leute Spaß haben? Bringen wir es gut rüber? Das ist tatsächlich dann wirklich auch das Nervenkostüm, was uns immer noch ein bisschen flattert. Das ist auch nach 30 Jahren noch so. Requisiten tatsächlich weniger, weil wir ja in der Gesamtschule auch der Stadt Frönnberg in der Aula proben und wir uns da auch immer gut aufgeräumt wieder entfernen müssen. Also insofern können wir da nicht viel lassen.
Disziplinierte Gäste seid ihr sozusagen.
Ja, müssen wir sein, ja.
Sehr schön. Du hast gerade schon gesagt, vor 30 Jahren ging das los mit Thor. Im Jahre 1994 hatten Menschen die Idee und du warst schon dabei.
Genau. Genau. Wir waren in der kirchlichen Jugendarbeit hier tätig, waren so eine Jugendleiterrunde und haben überlegt, was können wir vielleicht in Frönnberg mal hier einfach so auf die Beine stellen. Und viele von uns waren halt auch in Menden am Walburgis-Gymnasium und haben dort über die Literaturkurse dann das Theaterspielen so lieb gewonnen, Spaß gehabt und haben gesagt, das könnten wir doch vielleicht mal einmal hier in Frönnberg machen. Lass uns doch mal so ein Theaterstück aufführen.
Weil die Schulzeit zu Ende war, aber das Theaterstück, Theaterspielen hat sich quasi als Hobby eingebrannt.
Das hat sich so ein bisschen, ja, eingebrannt. Das mag vielleicht später gekommen sein, aber einfach mal so die Lust gehabt, wir bauen es mal hier in Frönnberg, versuchen das mal umzusetzen. Und dann von der Uta, damals Grünewald, jetzt eben Kemper, der Papa, der Uli Grünewald, ein Frönnberger Urgestein, der hat sich damals dann bereit erklärt, unseren Regisseur zu machen. Es gab in den 50er Jahren hier in Frönnberg wohl auch schon mal so eine Kunstbühne tatsächlich im Saalbau Schulte.
Hat.
Und da gab es halt auch schon mal eine Theatergruppe. Und der Uli war da auch sehr aktiv und der hatte dann auch sofort Lunte gerochen und hat gesagt, ja, das mache ich, da mache ich euch den Regisseur. Und dann waren wir halt auf der Suche nach einem Stück und weiß gar nicht, wer es letzten Endes vorgeschlagen hat. Und wir waren dann bei Ephraim Kishon gelandet, bei der Satire, zieh den Stecker raus, das Wasser kocht. Also so eine Satire über die moderne Kunst. Hatte sehr viele Rollen, weil wir ganz viele Leute waren, die auch spielen wollten. Wir waren, glaube ich, 16 Rollen in dem Stück.
Krass.
Das war schon richtig viel. Und als Örtlichkeit sind wir dann in der Gemeinschaftsgrundschule gelandet und haben das dann mal zweimal aufgeführt. So vor insgesamt 250 Zuschauern oder so, fanden wir schon cool.
Ja, voll.
Und haben gedacht, ach ja, schöne Sache war das. Und dann war das aber schnell wieder vorbei. Und dann saßen wir da und haben gedacht, ja, irgendwie war das ja ganz cool. Das machen wir jetzt nochmal. Wir suchen uns nochmal ein zweites Stück aus. Und ja, dann im Jahr 96 ging es dann weiter mit Romulus der Große. Und dann ging das immer so weiter. Immer so weiter. Hätte nie jemand gedacht, dass wir das durchziehen bis heute.
Jedes
30
Jahr.
Jahre. Jedes Jahr.
Jedes
bis
Jahr so.
Auf Corona natürlich unterbrochen. Ja. Ne? Da konnten wir dann, das war 2020, haben wir tatsächlich noch zweimal spielen können im März. Und dann war alles abgebrochen. Dann mussten wir von jetzt auf gleich alles eintüten.
Klar.
Ja, und dann sind wir 23 wieder angefangen, genau. Aber sonst jedes Jahr.
Fantastisch. Woher kommt der Name, Tor?
Ja, Tor, Theater ohne Rahmen, hat tatsächlich mit dem ersten Stück zu tun. Wie nennen wir uns? Haben wir uns auch dann während bei den Proben immer so gefragt. Und in dem Stück ging es ja um moderne Kunst. Und da war unter anderem eine Szene da, dass da einfach nur ein Bilderrahmen auf einer Staffelei stand und alle ganz begeistert waren, dass das gar kein Bild hatte, sondern bloß der Rahmen war. Und dann war auf einer Textstelle hier, ja, das ist nur ein Rahmen. Und dann hatte die Yvonne damals, die bei uns im Ensemble war, dann die Idee, ja, dann Theater ohne Rahmen, ist doch irgendwie cool. Und das hat es auf den Nagel auf den Kopf getroffen, weil wir dann auch im Laufe der Zeit gesagt haben, also wir wollen nicht ein Theater sein, was immer dasselbe spielt. Mhm. Viele Theater spielen ja gerne so immer, wenn die einmal Erfolg hatten mit einer Stilart oder mit einem Autor, dann wiederholen die immer das, ne, und spielen das alles runter, was von diesem Autor kommt oder was so die Stilart ist. Und das wollten wir nie. Wir wollten schon ein bisschen offen sein. Also dann hat das auch wirklich gut getroffen. Theater ohne Rahmen, damit wir nicht so festgerahmt sind.
Sozusagen gleich ein innerer Appell, der damit funktioniert.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Und was für Stücke habt ihr alle schon so gespielt?
Ja, wir haben Satiren gespielt, wir haben Kriminalkomödien gespielt, wir spielen sehr gerne britische Komödien, weil wir einfach diesen britischen schwarzen Humor mögen und lieben und wir auch gemerkt haben, dass die Leute auch da sehr gut sich unterhalten und sich sehr gut amüsieren. Wir haben von Loriot schon Sketche gespielt, das war unsere, als wir umgezogen sind in die Gesamtschule 2007, war das unsere ersten Auftritte da in der Gesamtschule mit Loriot. Sketchen, das war auch super, weil wir alle Loriot lieben und immer noch meinen, das ist der beste Humorist, den Deutschland je hervorgebracht hat.
Ein fantastischer Beobachtungsgabe.
Ein fantastischer Beobachter für Alltagssituationen, genau. Und das haben wir halt da dann umgesetzt mit ganz vielen Sketchen. Also wir sind schon bunt aufgestellt, wobei wir natürlich schon jetzt so in den letzten Jahren sagen, die Leute möchten schon lachen. Die Leute wollen sich gut unterhalten. Sie wollen sich amüsieren bei allem Stress, bei allem Unfrieden, Unsicherheit, die man ja immer so tagtäglich um die Ohren gehauen kriegt, mögen die einfach dann eine gute Zeit haben bei uns. Und so, dass wir gesagt haben, ja, dann versuchen wir ein bisschen dafür zu tun und sorgen ein bisschen für unbeschwerte Stunden, ja.
Genau. Sehr schön. Und dann kommt ihr wie auf so ein Stück und wie adaptiert ihr das dann?
Wir machen es tatsächlich immer so, dass wir, wenn ein Stück dann abgeschlossen ist, dass wir dann uns zu einer Generalversammlung ja auch treffen müssen. Wir sind ja seit 2011 auch ein Verein
Generalversammlung
geworden.
So,
ja,
das genannt in der Satzung oder was?
Wir mussten alles uns für eine Satzung. Also früher waren wir ja unter der Kirchengemeinde unterwegs und natürlich mit steigenden Besucherzahlen und Auftritten und jongliert man ja dann doch mit dem einen oder anderen Euro herum und dann hat immer einer gesagt, jetzt müssen wir das mal ein bisschen hier vernünftig gerade ziehen. Ne? Jetzt macht man mal besser einen Verein, dann könnt ihr auch viel besser spenden oder so weiter. Ne? Dann ist das alles ein bisschen sauberer. Und ja, dann gab es natürlich eine Satzung, da gab es einen Vorstand, wie das dann immer so ist und sein muss. Und wenn wir uns dann mit zur Generalversammlung treffen, dann fragen wir immer so ein bisschen in die Runde.
Generalversammlung, ich komme auf den Begriff gar nicht klar.
Ja, das ist so im Vereinsrecht, ne? Das ist so. Und dann fragen wir immer so rum, so, wer ist so nächstes Jahr dabei, wer kann sich vorstellen mitzuspielen? Es gibt ja mal verschiedene berufliche Situation oder familiäre, wo man sagt, nee, da passt es jetzt nicht so gut. Ne, da
war es da schon mal knapp, dass er gedacht hat, oh Gott, nächstes Jahr vielleicht?
Nee, das eigentlich nicht. Mhm. Also da findet man immer Stücke. Also wir haben auch schon Stücke mit 5 Personen gespielt. Also das ist nicht so das Problem.
Und notfalls machst du ein Solostück.
Nee, also mir ist die Teamarbeit schon wichtig. Also das muss schon auf mehrere Schultern verteilt sein. Das möchte ich auch. Nee, so als Alleinreiter sehe ich mich da nicht.
Okay, aber dann kommt die obere Generalvollversammlung und beschließt dann ein Stück?
Nee, das kommt dann tatsächlich noch später. Also wir gucken erst, wer ist so nächstes Jahr dabei. Dann wissen wir ungefähr, so viel Männlein, so viel Weiblein sind wir. Und was uns zur Verfügung stünde an Rollen. Und dann wälzen wir halt die einschlägigen Theaterverlage, Kataloge durch und gucken, was so in Frage käme. Und dann treffen wir uns, das machen meistens so 4, 5 Leute aus der Gruppe, die sich dann zusammensetzen und das mal zusammentragen. und dann schauen, was vielleicht gut wäre, was passen würde. Dann besprechen wir, dann liest so jeder ein bisschen quer und gegen und dann entscheiden wir uns tatsächlich dann für eins, wo wir dann sehen, da kriegen wir alle gut unter. Mhm. Manchmal sagt auch einer, komm, wenn das Stück, das ist es jetzt, das müssen wir spielen, dann sagt doch mal einer, na gut, dann mache ich halt die Pause oder ich helfe euch woanders bei, beim Bühnenbau oder als Soufflöse oder was auch immer. Ne? Also Arbeit gibt es ja genug drumherum. Und bisher sind wir damit eigentlich ganz gut gefahren, ja.
Okay, und dann wird das in diesem Ausschuss entschieden?
Ja, genau. Dann sagen wir, das wird's jetzt. Versuchen das dann so vor den Sommerferien auch feststehen zu haben, damit dann jeder die Gelegenheit hat, über die Ferien auch so ein bisschen sich mit seiner Rolle und dem Stück auseinanderzusetzen. Im besten Falle auch den Text schon mal so ein bisschen intus zu kriegen, weil wir dann nach den Sommerferien mit den Proben starten, einmal die Woche, ja.
Okay, krass. Und dann kommen Leute so, weil sie dann wissen, ich muss einen Bodybuilder spielen, kommen durchtrainiert aus den Sommerferien weg oder haben sich extra einen Bierbauch angefuttert, damit das in die Rolle passt?
Also das hatten wir, also bis auf Bartwachsen oder so, hatten wir jetzt, was so weitergehende körperbetonte Veränderungen angeht, jetzt noch nicht, nee. Das machen wir dann meist über Maske oder entsprechende Kostüme, ja.
Okay. Gut, dann steht ein Stück fest und dann liest man das und denkt sich, naja, die Szene müsste eigentlich ein bisschen anders, die ein bisschen anders. Mhm. Also gibt es noch eine Adaptionsregie?
Ja, wir können es meistens ein bisschen auch häufig, müssen wir es auch kürzen tatsächlich, ne? Oder machen es so ein bisschen geschmeidiger für uns, das steht uns frei, das machen wir dann auch ganz gerne.
Das darf man einfach so da rumpfuschen?
Ja, darf man schon, muss man mit dem Theaterverlag tatsächlich mal ganz kurz besprechen, die sind da schon auch ein bisschen hinterher, ja, muss man schon gucken, aber in der Regel ist das immer durchgegangen, kein Problem, dass man da nochmal ein bisschen adaptiert, das ein bisschen nochmal für uns anpasst, ja, aber natürlich werden wir nicht den Charakter des Stücks verändern oder die Abläufe oder den Inhalt, das nicht, aber manchmal muss man auch ein bisschen dann mal sagen, ach, das lassen wir mal besser weg oder so.
Ja. Dann kommen die auch und kontrollieren das, ob ihr das auch wirklich so macht. Oder?
Das könnte tatsächlich passieren. Also das unterschreibt man tatsächlich im Vertrag, dass man immer zwei Plätze freihalten muss, falls mal jemand vom Verlag auftaucht. Das ist noch nie passiert.
Ich stell mir vor, dass da extra einer angestellt ist beim Theaterverlag, irgendwas in Goslar oder so, und dass der dann so nach Hamburg, München, Frönnberg fährt, um zu gucken, ob ihr euch bloß an den Text haltet.
Ja. Nein, also tatsächlich muss man damit rechnen, dass da einer auftaucht. Das unterschreibt man. Aber
vielleicht einer von der GEMA noch dabei.
Ja, das ist auch immer ein Thema, genau. Aber das ist bisher noch nicht passiert. Nee, bisher war das immer eine schöne Veranstaltung für uns ohne Komplikation.
Also wie viele Stunden Arbeit bis zur ersten Probe?
Bis zur ersten Probe, ja, kommt man schon auf ja, 3-4 Tage Arbeit. Ne, man ist ja viel drumherum auch zu organisieren, was immer so ein bisschen auch in meinen Bereich fällt. Terminabsprachen mit der Stadt, mit der Schule, weil natürlich in der Gesamtschule auch schulische Veranstaltungen natürlich dann Priorität haben. Da müssen wir uns dann immer so ein bisschen gut absprechen. Aber das funktioniert eigentlich sehr gut. Und ja, es ist viel drumherum, ne, mit dem Theaterverlag. Ja, die Rollenbücher bestellen und vervielfältigen dann für die Leute ihre Rollen. Ja, ist schon einiges zu tun.
Okay, und dann laufen die Proben von wann bis wann? Mit welchem zeitlichem Umfang?
Das machen wir einmal die Woche. Montagsabends ist immer unser Probeabend. Das war schon immer so. Das ist so hängen geblieben, dass wir uns montags immer abends treffen. Immer da direkt auch in der Aula. Proben wir dann und im Januar machen wir in der Regel so ein Probenwochenende noch. Da fahren wir dann nochmal so für ein Wochenende nach Sundern. Da haben wir mal so ein umgebautes Bauernhaus gefunden, wo auch ganz viele Leute übernachten können, wo man sich auch mal zurückziehen kann. Die haben so einen schönen großen Probenraum, das passt wunderbar für uns. Und da wird nochmal Feinarbeit gemacht, bis es dann meistens im Februar losgeht.
Okay, also das ist dann auch nochmal erheblich Zeit, die dann drauf geht.
Ja.
Zu Hause nochmal weiter Text lernen und so?
Ja, natürlich. Text lernen zu Hause für die, ja, vor allen Dingen die großen Rollen, das ist schon nicht so ohne, was man sich da so auf die Platte bringen muss.
Ja. Und dann gibt es jetzt 2025 zwei Wochenenden, drei Aufführungen,
genau.
Also sechs Termine.
Sechs Termine.
Die ganze Arbeit für sechs Termine.
Wir hatten auch schon acht, also über drei Wochenenden verteilt, aber wir haben tatsächlich gemerkt, wie es auch vielen anderen Bühnen so in der Umgebung geht, Theaterbühnen, dass so nach Corona tatsächlich viele Leute noch nicht wieder so den Dreh gekriegt haben in Veranstaltungen, in Innenräumen. Ja, dann ist es ja meistens auch noch im Winterbereich. Im Vorfeld schon die Karten sich zu sichern. Also viele sind jetzt sehr spontaner geworden und sagen, gut, ich gehe jetzt hin. Aber so was früher war das wir haben die Karten rausgehauen Anfang Dezember und dann waren die meistens zu Weihnachten für 8 Vorstellungen weg. Das war früher, also das war überhaupt keine Frage. Und das hat tatsächlich nach Corona hat sich was verändert. Das merken wir auch, aber das merken alle Bühnen. Also wenn ich nach Menden höre oder nach Arnsberg, habe ich auch so ein bisschen Kontakte. Die haben auch alle die gleichen Probleme. Und wir sind froh, dass wir jetzt tatsächlich wieder letztes Jahr 7 Vorstellungen voll hatten. Wir mussten aber dieses Jahr aus Termingründen das doch auf 6 reduzieren leider. Wir kriegen das auch in der Regel immer voll, aber es ist nicht mehr so spontan. Es ist halt spontan. Es ist nicht mehr so wie früher. Karten auf dem Markt, alle weg. Da sind die, ist es anders geworden nach Corona, ja.
Okay. Letzte Frage vor der Eulenspiegelpause. Gab es eine Inszenierung, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Also irgendeine besondere herauszuheben kann ich wirklich schlecht, weil jede Aufführung oder jede Saison komplett anders ist. Also ich habe die Loriot-Sketche geliebt 2007, weil ich einfach Loriot liebe und auch viele aus unserem Ensemble. Als wir da mal ganz viele Sketche von ihm aufführen durften, das fand ich persönlich schon wirklich fast ein Highlight. Das war so toll, das hat so Spaß gemacht. Und haben wir auch, es war auch mal was ganz anderes als ein durchgehendes Stück.
Mehr Szenenwechsel, mehr Bildwechsel.
Ja, viele Bildwechsel, damit, ne? Genau. Und Bühnenwechsel und Örtlichkeiten und Kostümwechsel. Und man ist ja dann an diesem Abend auch in ganz viele Rollen geschlüpft. So hat man ja meistens eine Rolle in einem Stück. Und an dem Abend waren es ganz viele Rollen. Und das war nochmal richtig herausfordernd für alle, die da beteiligt waren. Und das hat aber riesen Spaß gemacht. Ja, das würde ich tatsächlich ein bisschen hervorheben.
Sehr cool. Dann machen wir doch jetzt mal eine kurze Eulenspiegelpause. Was hältst du davon?
Ich bin gespannt.
Du freust dich, ne?
Immer.
Dann würde ich sagen, kommt mal die Rebecca reingeflogen.
Okay.
Jetzt kommt der Eulenspiegel für unsere Hörerinnen und Hörer, wo wir Frontenberg nochmal ein bisschen aus deiner Sicht kennenlernen wollen. Dazu stelle ich dir 3 Fragen, 3 kurze Antworten von dir. Bist du bereit?
Ja, ich versuch's, ja.
Dann die erste Frage. Das ist dein liebster Ort in Frontenberg?
Der liebste Ort in Frontenberg, ja. Also die Stadt Frontenberg mag es mir nachsehen, aber es ist tatsächlich mein Garten oder unser Garten, in dem ich mich wirklich sehr gern zurückziehe, wenn mal Zeit ist und ja, mal einfach dann die Ruhe genieße und auch da viel gerne drin werkel. Aber natürlich hat die Stadt Frontenberg nicht nur einen Ort, wo man gerne ist, wenn ich fahre viel Fahrrad halt. Und dann merkt man an den verschiedenen Orten, wo man halt auch durch Frönnberg fährt, dass Frönnberg eigentlich viele tolle Orte hat, um mal zu entspannen. Man kann für sich sein, man kann aber auch unter Leuten sein. Und ich mag sowieso die Orte, wo ich mit anderen was zusammen erreiche oder was mache. Das sind meine Lieblingsorte.
Dann auch schon zur zweiten Frage. Das geht so nur in Frönnberg.
Das geht so nur in Frönnberg. Ich glaube, die geografische Lage, die Frönnberg so bietet, das gibt's wirklich nicht oft. Man ist, das sage ich auch immer wieder, wenn Leute fragen, oh, was ist hier in Frönnberg los? Warum wohnst du denn da? Dann sage ich immer, ja, ich bin in einer halben Stunde im Sauerland, ich bin in einer halben Stunde im Ruhrgebiet, ich bin in einer halben Stunde im Münsterland, bin schnell auf der Autobahn. Ich habe alles in sehr kurzer Zeit erreicht, was ich will oder wo mir nach ist. Das schätze ich an Frönnberg.
Und trotzdem noch auf dem Land.
Und trotzdem noch auf dem Land, genau.
Und dann schon die dritte Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du mal in Frontenberg erlebt hast.
Das ist eine schwierige Frage. Kurios finde ich tatsächlich als Radfahrer halt auch den Frontenberger Teil des Ruhrtalradweges. Das finde ich kurios, dass der, sobald man in Frontenberg reinkommt und der sich von der Ruhr entfernt und wenn der Radweg aus Frontenberg wieder raus wird, dann man wieder an der Ruhr ist. Also das finde ich kurios in Frontenberg. Und was ich auch kurios finde, dass immer viele sagen, in Frönnberg ist ja nichts los, aber wie viele so von alten Bekannten, Freunden und die Kinder davon es immer wieder nach Frönnberg zieht, das finde ich kurios, weil, ne, weil man sagt ja so Frönnberg, ja, verschlafen, so Speckgürtel, Ruhrgebiet, aber viele zieht es doch wieder hier hin nach einer Zeit und das finde ich eigentlich kurios, weil man das so auf den ersten Blick, glaube ich, gar nicht so denkt.
Ja, und das war es auch schon wieder mit dem Eulenspiegel. Danke dafür und damit zurück zum Gespräch.
Ja, danke Rebecca für diesen schönen Eulenspiegel. Und dann sind wir wieder zurück in trauter Zweisamkeit, Frank Neidert und ich. Und ich habe gerade schon gesagt, im März, nämlich genau an dem Wochenende 21. bis 23. März und 4. bis 6. April, ist das nächste Stück zu sehen. Erzähl uns doch mal von eben diesem nächsten Stück ein bisschen was. Neugierig machen.
Ja, das nächste Stück ist wieder so eine britische Komödie, also die wir sowieso sehr, sehr gerne spielen, weil wir diesen britischen, häufig schwarzen Humor auch lieben. Außer Kontrolle heißt das Stück. Ist von Ray Cooney. Ist auch ein sehr, sehr, sehr gut gefragter Theaterdramaturg und Theaterschriftsteller.
Gewesen oder gibt's?
Nee, immer noch tatsächlich. Ray, die Cooney-Brüder, es gibt sogar Brüder, Michael und Ray. Und von Ray ist halt dieses Stück Außer Kontrolle. Wir haben schon mal ein Cooney-Stück gespielt, vor vielen, vielen Jahren. Sehr turbulent, sehr, sehr viel Szenenwechsel, wirklich spaßig und auch ein Alltagsbeobachter mit vielen tollen Dingen, die jedem so passieren können und wie man sich dann verstricken kann in Ausreden und versucht, die Situation zu retten und so. Also wirklich sehr, sehr lustig. Also wir versprechen da nicht zu viel, dass das wirklich die Leute sehr gut unterhalten wird. Geht um einen britischen Staatsminister aus der Regierung, der sich eigentlich in einem Hotel einquartiert, um ein Schäferstündchen abzuhalten zu können mit der Sekretärin der Opposition.
Ich war jetzt schon ein paar Mal da und Hotels und Sex kommen schon häufiger vor.
Naja, Sex in dem Sicht
also haben wir jetzt live, aber.
Nicht live. Nein, aber natürlich ist Männlein-Weiblein-Beziehung natürlich immer ein großes Thema in vielen Stücken und da kann ja auch nur ganz viel schief gehen und das greift man natürlich immer gerne auf und ja, in diesem Stück geht es halt darum, dass er eigentlich sich mit der Oppositionssekretärin einen schönen Abend machen will und plötzlich halt ein lebloser Detektiv plötzlich im Fenster hängt.
Oh, unangenehm.
Und ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern oder zu viel verraten, weil die Leute mögen ja auch noch gespannt in unser Stück kommen, wie sich das entwickelt. Aber was natürlich jetzt mit diesem leblosen Mann, der sich dann als Detektiv natürlich noch demaskiert, passiert, wie er versucht, natürlich erstmal diese außereheliche Beziehung irgendwie zu kaschieren und so unterm Teppich zu kehren, plus die Situation, was passiert mit dieser Leiche, mit diesem leblosen Detektiv. Ja, das verrennt sich natürlich total und er holt sich dann noch seinen Sekretär dazu, den holt er aus dem Parlament zu sich, damit er ihm hilft, die Situation zu retten. Das kann nur schief gehen, weil auch dieser Sekretär, gespielt von unserem lieben Steffen, hier auch aus Frömann, ja, eine wunderbare Rolle auch. Und eigentlich ist das, was er alles anfasst, geht eigentlich in die falsche Richtung los und verkompliziert die ganze Situation natürlich nur noch
Steffen
mehr.
Steffen spielt häufig sich selbst, ne?
Steffen spielt häufig sich selbst, ja. Also Steffen ist ein wunderbarer Gewinn für unsere Gruppe, ist seit Loriot tatsächlich dabei, seit 2007. Das war sein erstes Jahr bei uns. Und ja, ist auch eine kleine Rampensau, wenn man das so sagen darf. Und der steht auch gerne auf der Bühne, aber er macht das auch super. Also ich spiele sehr, sehr gerne mit ihm.
Mhm. Wen haben wir noch so bei euch im Ensemble, den man vielleicht kennt?
Ja, wir haben über die Jahre natürlich schon viele, auch ein bisschen Fluktuation gehabt. Wir haben von den Gründungsmitgliedern von 1994 sind es immer noch 4, 5 Leute, die dabei sind. Nur die Ulrike Meisel, die auch schon bei euch zu Gast war.
Mhm, hier im Podcast war die.
Im Podcast, genau. Die ist auch Gründungsmitglied. Die ist auch über die ganzen Jahre dabei geblieben. Mal natürlich, hat jeder mal ein Jahr mal Pause gemacht oder so, wenn es mal beruflich oder familiär nicht passte. Und Johannes Neuser, ein guter Freund von mir, der auch in Schwerte wohnt, mit dem ich damals hier in der Bergstraße mal zusammen gewohnt habe, ist auch dabei. Ja, Steffen Schuld, also ich will jetzt auch keinen vergessen. Also ich könnte jetzt ganz viele Namen aufzählen, alle wichtig, weil wir ganz viele Aufgaben haben, auch drumherum. Nicht nur die auf der Bühne stehen, es ist ja auch ganz viel drumherum auch. Ne? Die Licht- und Tontechnik, der Bühnenbau und das machen wir alles so ein bisschen in Eigenregie. Da sind ganz viele Leute dabei, die einfach total wichtig sind.
Ja, ich darf zumindest noch sagen, dass Dagmar Huth auch mitspielt. Die war ja auch schon bei uns im Podcast.
Ja, genau. Die Dagmar ist auch seit 2002 dabei. Und Dagmar spielt auch immer wunderbare Rollen. Und mit der macht es auch riesen Spaß. Ja. Ja.
Unter theaterohnerahmen.de kann man sich das auch angucken. Es ist ja immer interessant, so zu sehen, welche Menschen es so gibt, die man vielleicht in Frönnberg schon mal am Edeka getroffen hat und so. wenn ihr da irgendwie interessiert seid, guckt euch das mal an. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Genau, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim nächsten Stück. Das spielt ihr 6-mal. Wie lange geht das Stück?
Meistens ist so die reine Spielzeit so, ja, mindestens 1,5 bis 2 Stunden, muss man schon rechnen. Reine Spielzeit.
Okay, und ihr nehmt 12 € Eintritt.
Genau.
Wo kann man die Karten kriegen?
Unsere bewährten Vorverkaufsstellen schon immer gewesen sind die Fleischerei Hackepeter in der Schillerstraße, früherer Falzig, und Herren Mohn, Reichenbach und Neidhardt in der Windschundnerstraße in der Stadt, die machen das immer liebend gern, obwohl das für die ja natürlich auch gerade in der Vorweihnachtszeit nochmal zusätzlich Arbeit bedeutet, aber die machen das wirklich gerne und dann neben ein paar Scheiben Salami oder einer Herrenhose gehen dann auch schon mal ein paar Karten über den Tisch, ja.
Sehr schön. Und dann ist es an dem Abend so, dass ihr auch zwischendurch so ein bisschen Catering habt?
Ja, wir haben oben zwei Getränkestände auch, ne, mit so ein bisschen Snacks dabei. Das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Da haben wir halt auch immer ganz viele, dass auch häufig die Kinder von Schauspielern und Schauspielerinnen auch uns helfen und da unterstützen, dass die da an der Theke stehen, dass auch da die Besucher gut versorgt sind. Letzten Endes gehen aber auch die Einnahmen, ist mir auch nochmal wichtig, das zu betonen, dass ja der ganz große Anteil der Einnahmen natürlich auch gespendet wird. Also das ist, klar haben wir Unkosten, Nebenkosten, die müssen natürlich alle beglichen werden, Kostüme, Verlagsgebühren, all solche Dinge. Aber was dann übrig bleibt am Ende des Tages, das geht wirklich an lokale Projekte, überregionale Projekte, Vereine, Verbände, wirklich querbeet, ja, wo wir dann immer gerne auch hinspenden dann.
Und da kann man sich mit einem Finanzierungsanliegen an euch wenden oder wie kommt ihr da auf?
Ja, klar. Also jeder hat natürlich so verschiedene Verbindungen oder Ideen und die auch dann in unserer Generalversammlung wird das dann halt auch besprochen, ob jeder mit Ideen hat oder ein bestimmtes Projekt im Auge hat, was er unterstützungswürdig findet. Und da kommen wir meistens schnell auf einen Nenner und teilen das dann immer so ein bisschen auf. Ist nicht immer nur ein Projekt oder ein Verein, sondern wir machen immer so pro Saison so 3 bis 5 Sachen, die wir dann unterstützen können, ja.
Okay, und wie indiskret wäre die Frage, was da so bei rumkommt nach einer Saison ungefähr, abzüglich der Kosten? Oder vielleicht ist es auch interessant, mal zu hören, wie hoch die Kosten eigentlich sind.
Ja, die Theatergebühren gehen dann schon meistens in den 4-stelligen Bereich, das ist einfach so. Ne? Mhm. Und Gott sei Dank kommt die Stadt Fröndenberg und die Gesamtschule uns auch mal sehr entgegen, dass wir da, ja, auftreten dürfen und es ist ja auch da für die natürlich auch ein paar Unkosten mit Strom und Heizung und hast du nicht gesehen, aber wir dürfen es da trotzdem tun und dafür sind wir echt unendlich dankbar auch, dass wir da so eine gute Stätte haben. Das ist ja wirklich für eine Bühne auch eine sehr gute Sicht auch für alle Leute da.
Voll.
Und so dass am Ende natürlich auch viel überbleibt dann auch und da gehen auch schon im 4-stelligen Bereich jedes Jahr auch Spenden dann, können dann rausgegeben werden, ja.
Sehr cool. Mhm. Wie viele Menschen passen in die Aula eigentlich?
Bestuhlung ist 300. Wir verkaufen aber so 270 Plätze, weil so ganz am Rand ist die Sicht manchmal dann nicht so toll, dass die Leute nicht so wirklich dann auf die letzte Ecke links unten oder rechts unten sitzen müssen. Lassen wir so ein bisschen Puffer auch, ja. Auch für unsere Leute, die uns auch helfen an den Abenden, dass die dann auch sich irgendwo mal setzen können auch.
Mhm. Ja, sehr cool. Okay. Was sind so die größten Herausforderungen, wenn man mit so einem Laienensemble arbeitet, wie ihr das macht?
Das ist sicherlich die Erarbeitung der Charaktere, also der Rollen. Wie stelle ich meine Rolle dar? Was für ein Charakter ist das? Dem einen fällt es leicht, der andere, ja, hat dann auch schon mal so, braucht schon mal eine längere Zeit, um sich da reinzufinden dann in seine Rolle. Aber da beraten wir uns untereinander gegenseitig. Wir haben auch natürlich Regisseure, die dann uns Tipps geben. Aber meistens kommt es dann doch über die Zeit, dass jeder in seine Rolle gut reinfindet. Dem einen fällt es ein bisschen leichter, der andere braucht halt ein bisschen länger, aber das ist kein Problem. Aber das ist sicherlich so das Herausfordernde, so die Charakterenbildung. Ja, genau, dass man nicht immer gleich spielt. Also nicht, dass man so, jetzt kommt der Frank wieder auf die Bühne, der spielt jetzt immer wieder das Gleiche oder der Marius kommt oder der Steffen kommt, dann weiß ich, wie der spielt. Das Spannende ist ja auch mal, was ganz anders zu spielen. Ne? Ja, genau.
Ja, ich hatte mal eine lustige Situation. Ich habe ein paar Mal bei so Krimi-Dinnern mitgemacht, die auch relativ aufwendig drumherum inszeniert waren.
Das stimmt.
Und ich war ein arroganter Oberarzt und wurde hinterher von einer Frau massiv angegangen, weil ich so ein arroganter Sack sei.
Okay.
Beim Essen hinterher. So. Beziehungsweise, also eigentlich nach dem Essen, weil das Essen gehört so zum Dinner. Und deswegen frage ich jetzt aus einer persönlichen Betroffenheit heraus, wie oft werden eure Schauspielerinnen und Schauspieler hinterher für ihre Rolle angefeindet?
Angefeindet habe ich noch nicht erlebt. Nein, nein.
Oder überidentifizieren mit ihrer Rolle?
Nee, also man wird häufig, also je nachdem wie herausstechend jetzt, sagen wir mal, diese Rolle war. Es gibt ja dann immer so Rollen, die stechen schon durch ihren Charakter sehr heraus. Das ist dann häufig schon mal so, wenn man sich irgendwo privat begegnet, schon nochmal Thema. Aber grundsätzlich ist unser Publikum für jeden Auftritt, für jeden Charakter, für jeden Schauspielerin, für jeden Schauspieler dankbar. Also das ist das, was am meisten zurückkommt, immer nach den Aufführungen. Und deswegen machen wir das wahrscheinlich auch so gerne, dass die Leute einfach ja, da sitzen und man, wenn man so in die Gesichter schaut und in die Augen schaut, dass man merkt, die unterhalten sich. Für die können mal im Moment ihren Alltagsstress mal vergessen und sind in einer guten Zeit und haben Spaß und unterhalten sich gut. Und wenn wir das hinterher so zurückgespiegelt bekommen, wir gehen ja auch immer ganz gerne noch nach den Aufführungen einfach oben ins Foyer und mischen uns unter die Leute, weil natürlich auch viele Bekannte und Freunde da sind, ist ganz klar. Aber was dann so an Feedback kommt, das tut immer gut. Und ich glaube, das ist auch so die Kraft und der Spaß, den wir brauchen, um zu sagen, ja, obwohl es wirklich viel Arbeit ist, wir machen es wieder.
Welche Rolle spielt so ein Theater für die Gemeinschaft in so kleinen Städten wie Frönnberg?
Eine Riesenrolle. Also ich finde ja jedes, und das finde ich ja an eurer Reihe auch so prima, dass es gibt ja so viel kulturelles oder bürgerschaftliches Engagement in Frönnberg. Vieles läuft unter dem Radar. Wir als Theater, klar, sind jetzt dann präsent auf der Bühne. Aber ich finde, alle Vereine, Verbände, wo viele Menschen was zusammen erarbeiten, erreichen, nicht immer halt so präsent auf der Bühne wie wir, aber die viel auch so unterm Radar arbeiten, was man gar nicht so mitkriegt, da finde ich das unglaublich wertvoll. Und mir geht immer das Herz auf, auch weil wir auch verschiedene Generationen ja auch zum Beispiel sind. Ne? Wir haben nichts. Wir sind jetzt in so einem Alter von den Gründungsmitgliedern, wo wir dann so seit ein paar Jahren mal sagen müssen, ja, wir können jetzt vielleicht nicht mehr so den Sohn spielen oder die Tochter spielen. Wir brauchen jetzt mal ein paar jüngere Leute. Und dass wir das tatsächlich auch geschafft haben, dass andere Generationen bei uns reinwächst und wo ja auch häufig der Stab drüber gebrochen wird über die nachfolgende Generation. Und wenn man dann mit denen zusammen was erarbeitet und was auf die Beine stellt für die Gemeinschaft, für die Bürger, dann geht mir immer das Herz auf. Deswegen liebe ich solche Möglichkeiten, einfach ja der Gesellschaft was zurückzugeben. Ja.
Sehr schön. Wie nimmst du denn als jemand, der selber kulturschaffende Person in Frönnberg ist, so insgesamt die Kulturlandschaft hier wahr?
Eigentlich sehr vielfältig. Man muss wahrscheinlich wirklich mal auch mal erstmal genau hinschauen. Und das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, als wir von der Stadt nochmal dass die nochmal alle eingeladen hatten, die in Frönnberg Kultur machen. Jetzt auch auf den neuen Veranstaltungskalender haben die ja hingewiesen, das ist ja alles nach dem Cyberangriff auf die Homepage der Stadt. Ist ja ganz viel neu erarbeitet worden. Und da haben wir halt auch mit vielen da zusammengesessen. Und da hat man erstmal gemerkt, ja, was es in Frönnberg auch alles gibt und wie viel auch für die Kultur getan wird. Und ja, aber vieles, wie ich schon vorhin sagte, läuft viel unter dem Radar noch. Und ich finde es schön, dass jetzt solche Möglichkeiten gibt, sich nochmal zu präsentieren. Natürlich ist jeder Verein auch aufgerufen und wir auch über Social Media auch sich zu präsentieren, was wir natürlich auch tun über Facebook und Instagram jetzt auch seit diesem Jahr. Aber ich finde, in Frönnenberg passiert ganz viel aus die Kulturschmiede unten, also was da auch wirklich auf die Beine gestellt wird von dem Frank Schröer.
Den hatten wir ja auch schon hier im Podcast.
Ja, finde ich auch sensationell und man muss gar nicht, auch wenn man schnell in Dortmund ist oder im Ruhrgebiet ist, man hat hier in Frönnenberg wirklich viel. Ja, und wäre toll, wenn ja die Sachen auch weiter gut angenommen wären.
Ja, in Städten hat man vielleicht ein bisschen mehr Verfügbarkeit, also das Gefühl, jeden Abend was Kulturelles erleben zu können.
Das stimmt natürlich, ja. Ja. Aber ich finde es super. Also ich bin kulturtechnisch wirklich zufrieden hier in Frönnberg.
Ja, das ist doch ein schönes Fazit eigentlich von jemand, der selber Kulturschaffender ist. Ich habe nochmal eine oder vielleicht auch noch zwei letzte Fragen so für den Schluss. Erste Frage, was hältst du für schwieriger, eine überzeugende Bühnenkulisse aufzubauen oder deiner Familie zu erklären, dass du jetzt schon wieder ins Theater musst?
Das ist eine gute Frage. Da meine Familie eigentlich gar nichts anders kennt, also ich kenne das Theater Rom oder Rahmen schon fast länger als meine Frau und meine Kinder sowieso. Insofern haben die mich ja damit geheiratet oder sind mit mir damit, das wussten die, dass das ein großes Hobby von mir ist. Und meine Frau, die Ulla, ist auch eigentlich immer dabei, auch mehr oder weniger auch im Hintergrund, hat auch mal schon mal mitgespielt als Schauspielerin und ist aber dann auch jetzt mal als Soufflöse dabei oder hilft im Hintergrund. Also Thor gehört einfach zu meinem Leben dazu, das wissen die. Insofern ist, glaube ich, die Bühnenkulisse zu erstellen tatsächlich für jedes Jahr immer die neue Herausforderung. Ja, aber Da haben wir auch durch die Schwester von Steffen, die Frauke, die aus Darmstadt, das alles dann noch für uns organisiert. Die malt ja mal eben in ein paar Sekunden, malt die mal so eine Bühne da aufs Papier und weiß genau, wie das umgesetzt wird. Das ist uns auch in den letzten Jahren jetzt eine große, große Hilfe gewesen. Und die macht das echt super. Und wenn wir unser Bühnenbauwochenende haben, dann im Februar, dann, ja, dann ist Frauke da und dann läuft das mit der Bühne. Das ist wirklich cool, ja. Und das ist halt immer Riesenaufwand für uns, weil wir natürlich in der Schule spielen und müssen dann auch zu jedem Wochenende das alles wieder abbauen, weil dann in der Woche natürlich auch die Aula als Unterrichtsraum genutzt werden muss und muss dann zum nächsten wieder aufgebaut werden, ja. Das ist dann so.
Was muss ich denn tun, wenn ich mal mitspielen möchte?
Dann musst du mal vorbeikommen. Ja, sag einfach Bescheid. Wir haben natürlich immer mal so Anfragen, davon leben wir ja auch, dass immer mal wieder so Leute auch dazukommen, sich ausprobieren wollen. Jetzt auch in den letzten 3 Jahren haben wir jetzt auch nochmal 3, 4 neue Gesichter auch dazu bekommen, die uns auch schon viele Jahre begleiten als im Publikum und einfach jetzt mal gesagt haben, ja, das wäre was für mich, ich habe Spaß und ja, und dann gucken wir mal, wie es klappt. Und in der Regel klappt das immer super.
Ja, ich würde gerne so maximal 8 Sätze in vielleicht 3 Einsätzen sprechen. So eine ganz kleine Rolle nur.
Auch das würden wir vielleicht sogar noch extra dir auf den Leib schneidern. Also das kriegt man dann auch noch hin.
Aber da muss der Theaterverlag wieder zustimmen.
Ja, ach, das, manches läuft halt auch bei uns unterm Radar. Nein, ja, schön. Nein, das ist so. Das kriegen wir hin, Sebastian. Wir würden uns freuen. Du hast ja viele Bekannte bei uns.
Ich stelle fest, die Ruhreule geht vielleicht demnächst ins Theater. Das finde ich schön. Ja, danke. Das war nochmal eine Ermutigung, nicht nur an mich, vielleicht auch an andere Menschen, die das hier hören und sich denken, wusste ich gar nicht, dass es in Frönnberg ein Theater gibt und dass die so offen sind für Impulse und Menschen aufzunehmen. Und ich habe ja auch vorhin gehört, wir haben irgendwie schon Stücke gehabt mit 16 Rollen oder so. Da ist also durchaus Luft.
Ja. Wobei es Stücke heute nicht mehr so viele gibt mit so viel Rollen. Also meistens hat man schon die größere Auswahl an Stücken so in der Zahl zwischen 6 und 8, 9 Rollen. So, das ist eigentlich so die durchgängige Größe in der Regel.
Aber immer mit der Option, eine Rolle mit 3 Einsätzen und 10 Sätzen
reinzuschneidern. Auch die hat jedes Stück meistens zu bieten, dass da auch so eine kleine, ganz kleine Rolle dabei ist, genau.
Sehr schön. Frank, ich habe noch eine letzte Frage und ich gehe nochmal zurück in die Proben- und Aufführungsgeschichte. Was passiert häufiger, dass jemand seinen Einsatz vergisst oder jemand seinen Text vergisst? Oder ihren?
Einsatz. Einsatz, tatsächlich Einsatz. Das ist auch, das mag ich. Also eigentlich ist es ja ein Graus für jemanden, der auf Stichworte wartet, wenn er mit jemandem zusammen auf der Bühne steht, der sein Stichwort braucht, um seinen Text anbringen zu können. Aber es gibt halt auch, wir haben immer wieder Leute dabei, die sinngemäß ihren Text wiedergeben und selten dann das Stichwort, was man eigentlich braucht. Das ist immer eine große Herausforderung, je nachdem.
Also wenn die Sinngemäßen auf die Stichworte empfangen.
Ja, man wartet ja in der Regel auf ein Stichwort, und um dann seinen Text anbringen zu können. Und wenn aber davor der Text halt nicht wortgetreu laut Textbuch kommt, sondern eher im Sinngemäßen, dann wird es manchmal schwierig. Ja, das ist manchmal eine Herausforderung. Insofern muss man sich wirklich auf seinen Text konzentrieren und muss wissen, wann der jetzt am besten gesagt wird. Das ist manchmal nicht einfach. Ja, das ist eine große Herausforderung.
Da gibt es wahrscheinlich aber manchmal lustige Situationen.
Ja, also über die 30 Jahre haben wir schon alles erlebt. Also wir haben schon mal gespielt und haben während dieser Szene gemerkt, oh, die kommt erst in 30 Seiten. Die sollten wir vielleicht doch. Wir haben die aber ganz souverän zu Ende gespielt und haben sie halt 30 Seiten später dann nochmal gespielt. Also
das Publikum so. Ne?
Ja, das. Ja, aber das. Also das, ich glaube, die Leute warten auch auf solche Sachen, dass mal was passiert, dass mal was nicht funktioniert.
Sonst kann man auch einen Film gucken.
Sonst kann man auch einen Film gucken, genau. Und das passiert bei uns auch immer. Also die Anspannung ist ja weiterhin da, auch auf der Bühne, auch nach 30 Jahren. Ich habe jedes Jahr tatsächlich meinen Albtraum in der Woche vor der Aufführung, vor der Premiere, immer. Also das kann ich die Uhr nachstellen. Ich habe immer einen Albtraum, dass nach 20 Minuten die Leute nach Hause gehen, dass ein Schauspieler plötzlich weg ist oder alles, was so an Worst Cases passieren kann bei so einer Aufführung, das träume ich immer einmal durch. Also das merkt man, dann merkt man schon, dass man irgendwie dann doch wirklich da sehr angespannt ist, trotz der langjährigen Erfahrung, ja.
Großartig. Nach der letzten Frage kommt die allerletzte Frage. Wenn Theater ohne Rahmen einen Oscar bekommen würde, was wäre die Kategorie, in der man Theater ohne Rahmen definitiv nominieren müsste.
Zusammenarbeit, Teamfähigkeit, Gemeinschaft.
Sagt Frank Neidert, Gründungsmitglied und langjähriger Schauspieler sowie Regisseur bei Theater ohne Rahmen in Frankenberg. Vielen Dank, Frank.
Danke euch, dass ich hier sein durfte.
Na, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob ich dich dann wirklich in der nächsten Aufführung zu sehen bekomme.
Und ich erst. Versprechen kann man ja viel.
Unsere Eule wurde zumindest einen Platz im Bühnenbild versprochen. Müssen wir mal drauf achten.
Werden wir. Gehst du hin?
Ich gehe hin.
Ich auch.
Ist neben dem Stück doch einfach toll zu sehen, wie viel wir eigentlich doch an Kultur in Frankenberg haben.
Und vieles ermöglicht, weil Leute sich ehrenamtlich engagieren.
Und das Geld, was sie einnehmen, wird dann sogar noch zum Großteil gespendet. Tolle Sache.
Mega. Also diese Folge kriegt auf jeden Fall ein hohes Rating auf der Projektrelevanzskala.
Quasi ein Oscar für hohe Relevanz?
Absolut.
Okay, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos wie immer in den Shownotes, folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite roheule.de vorbei und lasst uns gerne auch ein Feedback da. Vorhang zu.